Sunshine Live, Radio, Music, Podcasts.
Hallo ihr lieben We Are The Nut Podcast-Freunde. Mein Name ist Felix Kröcher und ich begrüße euch jetzt und hier zur 84. Folge, zu der ich wieder einen tollen Gast zu Besuch habe. Bereits im jungen und zarten Alter von gerade mal 16 Jahren hat er sich auf einer Reise nach Ibiza mit dem Nachtleben infiziert. Mit Anfang 20 initiierte er gemeinsam mit Freunden den Club 100 Quadrat in seiner Heimatstadt Rosenheim. Dort durfte ich damals auch regelmäßig zu Gast sein. Dieser Club ist zwar mittlerweile schon seit geraumer Zeit Geschichte, aber besitzt durch die damaligen Events noch heute absoluten Kult. Status. Er ist DJ und Produzent, Veranstalter und Booker von Festivals wie dem Echelon in Bad Aiblingen, dem Icarus in Memmingen oder dem Contact in München. Weshalb er sich mit der Zeit zwischen dem Leben eines DJs und das eines Veranstalters entscheiden musste, welche Pläne er für die Zukunft hat, das und vieles Spannendes mehr wird er jetzt erzählen. Ich freue mich heute sehr auf meinen Gast, Patrick Gallenmüller. Gute Unterhaltung wünsche ich euch.
We are the night mit Felix Kröcher.
Ein Podcast von Sunshine Live. Gemixt mit Schwepps. Let's Schwepps, das Original.
Ein herzliches Willkommen, mein lieber Patrick.
Hallo, mein lieber Felix.
Wie geht's dir denn? Wo treffe ich dich denn an? Das sieht sehr, wie sagt man, gut aus. Das sieht nach einem Hotel aus.
Das ist auch tatsächlich ein Hotel, ja. Ich bin nämlich gerade in Dubai. Ich bin seit 2 Tagen hier. Allerdings diesmal privat mit Frau und zum ersten Mal auch mit Kind.
Hey!
Ja, unser erster großer gemeinsamer Urlaub, wobei ich natürlich schon sagen muss, hier Dubai passiert ja doch auch einiges, was elektronische Musik betrifft mittlerweile, und ich werde sicherlich das ein oder andere mal ausbrechen.
Ein bisschen neidisch werde ich schon, muss ich sagen. Also ich meine, bei uns sind die Temperaturen richtig, also es ist eisekalt draußen.
Ja, ich hörte davon. Ja.
Aber so, nee, Neid kenne ich nicht. Aber ich gönne es euch von ganzem Herzen.
Vielen Dank.
Macht euch eine schöne Zeit. Aber jetzt habe ich dich ja im Gespräch. Patrick, wir beide kennen uns ja auch schon eine halbe Ewigkeit, deshalb freue ich mich sehr, dass du jetzt die Zeit gefunden hast für den We Are The Nut Podcast. Lass uns auch gern direkt einsteigen. Ich bin mir sicher, du hast viel zu erzählen. Bevor wir darüber sprechen, mit was du mittlerweile alles beschäftigt bist, würde es mich erstmal interessieren, wie das alles bei dir angefangen hat. Du bist DJ, Produzent, Veranstalter. Habe ich irgendwas vergessen?
Teilweise auch Booker.
Booker.
Und mittlerweile managen wir auch einen Künstler selber. Also ich würde sagen, auf jeden Fall Allrounder.
Erzähl doch mal gerne von deinem Start und was dich dazu bewegt hat. Ja, wie es losging bei dir. Ich weiß von der Diskothek deines Vaters, und in deiner frühen Jugend hast du auf Ibiza dich endgültig mit dem Techno infiziert.
Ja, das ist richtig. Also mein Dad hatte in den 80ern schon eine Diskothek in Rosenheim, das ist auch mein Geburtsort, und da war ich halt schon als Kind irgendwie mal mit dem Thema auf jeden Fall in Berührung. Er hatte auch eine große Plattensammlung zu Hause. Das war halt immer so ein Thema, allerdings seinerzeit halt eher natürlich Rock-Pop-Musik. Das war ein bisschen so sein Metier generell. Und ja, ich habe halt trotzdem irgendwie schon natürlich als Kind eine gewisse Berührung gehabt mit Musik, mit auch selbst mit DJing dann in dieser Diskothek. Hab da ein bisschen mitbekommen, damals sind ja die Diskotheken noch bemustert worden, das kennt man heute wahrscheinlich so gar nicht mehr.
Glaube ich hatten, nicht.
Genau, es gab ja da von vielen Plattenfirmen Promoverteiler, die haben ihre Vinyls tatsächlich damals gratis rausgeschickt an die Diskotheken, damit die Diskotheken diese Musik spielen und dann wiederum bei den Gästen ankommt und dann ja in die Charts schafft im besten Fall. Und das war so ein bisschen so die erste Berührung. Und bei mir persönlich, was dann elektronische Musik betrifft, vor allem Techno betrifft, ging es dann los so mit 15. Also mit 15 hatte ich die Möglichkeit, mit einem Freund in der Wohnung eines Bekannten, sage ich jetzt mal, meiner Eltern, eine Woche zu verbringen. Und das war so unser erster Solo-Jugendurlaub sozusagen. Und da ging es halt jetzt gleich mal nach Ibiza. Und ich muss sagen, diese Reise, dieser Trip hat dann wirklich, glaube ich, den Weg irgendwie für alles Weitere geebnet. Das war der Startschuss. Ich hatte keine Ahnung von gar nichts. Ich meine, ich kurz vor 16 Jahren, was ist Ibiza, was ist elektronische Musik, kein Plan. Waren da dort, haben die Billboards gesehen, haben irgendwie gesehen, boah, da irgendwas passiert hier, Diskotheken, große Clubs, damals Space, war Privilege damals, El Divino. Ich habe das irgendwie alles dort dann mitbekommen. Wir haben gesagt, hey, wir müssen da hin. Also ich meine, wir waren 2 Jungs irgendwie da, viel zu jung natürlich eigentlich für das ganze Theater. Aber wir haben uns da irgendwie reingemogelt und ja, uns ist halt echt die Kinnlade runtergefallen. Was passiert hier? Also eine komplett neue Welt. Hab damals sogar, witzigerweise, damals hatte Sven, glaube ich, noch keine Residency, also Sven Feeth auf Ibiza, sondern mal punktuell Cocoon-Nächte, wenn ich mich richtig erinnere, und da sind wir sogar gelandet. Und ja, da drin war Sodom und Gomorra und ich habe mir nur gedacht, Alter, geil, was ist das? Was passiert hier? Ich bin dabei. Und diesen ganzen Vibe habe ich irgendwie mitgenommen nach Hause. Nach dieser Woche, ich habe sofort angefangen, mir Plattenspieler zu kaufen. Ich habe sofort angefangen, mir irgendwie Schallplatten von meinem Taschengeld irgendwie zu holen. Und ich war komplett infiziert. Und das, wie gesagt, ist dann auch maßgeblich und prägend gewesen für mein ganzes Leben bis heute.
Das ist natürlich dann auf der Schiene das DJ, aber ey, du hast ja dann auch einen Club dann auch irgendwann schon relativ früh.
Ja, das kam dann eins nach dem anderen. Also ich, wie gesagt, zu dieser Zeit da mit 16, 17 habe ich dann angefangen aufzulegen, Platten zu sammeln und auch angefangen zu produzieren. Das hat mich alles sehr interessiert. Bin dann auch auf die SAE. Also das ist, SAE ist, ja, ich nenne es mal runtergebrochen, eine Tontechnikerschule. Habe da eine kleine Ausbildung absolviert, habe eine Plattenfirma akquiriert und habe dort ein Praktikum gemacht in Wien. War dann ein Jahr in Wien und eben auch parallel auf der SAE in Wien. Da war ich 17 und dann, ja, habe ich halt versucht, schon so die ersten Gigs und die ersten Bookings irgendwie reinzubekommen und habe mich halt hier und da vorgestellt als DJ und das hat dann teilweise auch geklappt. Und so kam dann eines zum nächsten und irgendwann habe ich dann mit zwei Freunden, die hatten in Rosenheim, kennst du ja auch, George Townsend vor allem,
Natürlich.
der hatte das. Den Club in Rosenheim damals eröffnet und ich bin dann später dazugestoßen. Die hatten dann noch einen Partner gesucht und ja, dann war ich auch Teil des Clubs in Rosenheim und hatte dann auch so eine Art Residency. Wir haben viel auch dort All Night Long Nächte gespielt. Das war für mich ja eine neue Herausforderung als DJ auch. Ich habe da, glaube ich, sehr viel gelernt, auch wie man so eine Nacht führt, wie sowas abläuft und ich. Ja, im Endeffekt war diese Zeit für mich auch prägend. 100 Quadrat, du kennst das selber, du hast dort gespielt, glaube ich, mehrfach.
Ja, absolut.
Wir hatten dort geile Nächte, es war wirklich ein sehr kleiner Laden, aber das hat es auch irgendwo ausgemacht. Es war sehr intim und sehr exzessiv und irgendwo natürlich auch ein Kultclub. Und ja, das war auf jeden Fall eine super Zeit. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also wir hatten auch echt tolle Gäste im Club. Ich meine, nochmal für die Größe des Ladens, 100 Quadrat sagt ja schon alles, also 100 Quadratmeter. Aber es war dort Chris Liebing, es war Boris Brecher, es war selbst ein Robin Schulz, natürlich zu seiner Zeit noch zu den früheren Anfangszeiten. Aber eine gewisse Welle sind auch die Künstler damals schon geritten. Und ja, wir hatten da echt super Bookings. Karotte war oft bei uns da. Also möchte ich nicht missen.
War das dann auch vielleicht auch so ein bisschen der Taktgeber für das Echelon Festival?
Genau, also das war alles so zur selben Zeit. Ich habe jetzt selber mal ein bisschen versucht zu rekonstruieren. Also Echelon war 2009. Da muss man dazu sagen, das war eigentlich, Echelon war ein Zufallstreffer. Also Echelon oder eine Zufallsaktion schon fast. Also wir hatten die Möglichkeit, auf diesem Gelände in Bad Aibling, also nahe Rosenheim, mal eine einmalige Party zu veranstalten. Das ist ja eine ehemalige Kaserne der Amerikaner. Ich selber bin auch halber Amerikaner. Ich habe das Gelände auch immer ein bisschen auf dem Schirm gehabt, weil es ja auch aus meiner Heimat kommt. Konnte da eben auch mit meinem Opa mal rein zu den Zeiten, als die Amerikaner noch da waren. Und somit war da eine gewisse Verbundenheit schon da. Und wir haben dann ja das Angebot bekommen von der Stadt. Das Gelände liegt jetzt leer oder steht jetzt leer. Da mal was zu machen. Und ja, wir haben uns überlegt, okay, das passt irgendwie für uns, das ist eine coole Location. Wir wollen einfach mal so ein Daytime Open Air machen. Und dann habe ich einen Freund von mir gefragt, ob er Interesse hat, mit mir zusammen das zu machen. Der war dann erstmal relativ angetan, hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass er es aber alleine nicht wuppen kann und will. Und hat dann Stefan Sumper, kennst du auch, hinzugezogen und mir vorgestellt und hat gesagt, hey, das könnte so der richtige dritte Partner im Bunde sein, lass mal was starten. Na, ich mir gedacht so, kenne ich nicht, weiß ich nicht, mit einem Fremden, wollen wir das machen, sollen wir das machen? Haben uns dann auf jeden Fall trotzdem dafür entschieden, irgendwie hat's gematcht, cooler Typ, let's try. Und dann sind wir halt, es war halt irgendwie so 5 Wochen vor dem eigentlichen Datum, also im Grunde gar kein Vorlauf oder kaum Vorlauf. Und dann habe ich irgendwie versucht, da ein Line-Up zusammenzustellen, habe damals Paul Kalkbrenner angefragt. Der war gerade mit seinem Film in aller Munde, irgendwie kam frisch raus und ja, hat sich erstmal ein bisschen geziert. Ich erinnere mich, sein Booker, der heute noch sein Booker und Manager ist, Markus, wollte erst nicht so richtig, weil das Wochenende schon relativ voll war. Und dann, ja, haben wir es aber doch irgendwie hinbekommen. Und dann war Paul am Start. Und Paul hatte dann natürlich für die Veranstaltung einen enormen Impact. Und das wiederum hatte dann zur Folge, dass wir wirklich ein super Event hatten, super Wetter, Bad Aibling stand Kopf. Und daraus resultierte dann eigentlich dieses ganze Festivalkonstrukt, das wir heute haben, mit kommen wir später sicherlich noch drauf zu sprechen. Das ist eigentlich damit entstanden. Und so sind wir dann von Jahr zu Jahr beim Echelon auch gewachsen. Stefan hat in München noch seine eigene Veranstaltungsreihe, All of Summer, damals gehabt. Das haben wir später irgendwann mal zusammengeschmissen. Aber so eigentlich durch einen Lucky Shot ist das Echelon entstanden. Und durch das Echelon ist dann noch viel, viel mehr entstanden.
Ja, Wahnsinn. Also ich finde es jetzt auch schon wieder total beeindruckend, weil ich jetzt auch wieder, wir kennen uns ja schon lang, sehr lang eigentlich. Und da kommen jetzt immer wieder so Sachen, da lerne ich auch wieder dazu, wie das eigentlich alles zustande kam. Und ich kann mich noch dran erinnern, ich weiß aber, ich glaube, ich war 2010 dann dabei, oder? Kann das sein?
Genau. Ja, oder? Du warst im zweiten Jahr, da hatten wir ja auch, da warst du dabei, da war auch nochmal Paul da im zweiten Jahr.
Ah, genau.
Und ich meine auch Mobutika nochmal.
Richtig.
Und ich glaube auch schon zwei Floors. Also wir haben dann beim Echelon von Jahr zu Jahr eigentlich immer direkt versucht, ja, gesehen, das hat Potenzial, da legen wir einen drauf, waren da auch bereit, ein gewisses Risiko einzugehen, weil wir dran geglaubt haben. Und ja, legendärer Tag mit dir in Jahr 2, es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, muss ich echt sagen. Also du standest auf der Bühne, Arme hoch und Vollgas. Also das war wirklich eine geile Zeit.
Das war wirklich eine geile Zeit und es war heiß. Es war wirklich heiß an dem Tag.
Stimmt, ja.
Und ja, also ich bin da sehr glücklich darüber, das eigentlich mit so zu frühen Zeiten miterlebt zu haben und Wahnsinn, was daraus geworden ist jetzt mittlerweile.
Ja, also wie angesprochen, es ist im Grunde aus diesen, also wie so Stories oft, vieles lässt sich ja oft nicht planen, aber wenn sich halt Möglichkeiten ergeben, dann ist man natürlich irgendwo in einem Drive drin, dass man sagt, naja, also das ist jetzt so, das hat jetzt irgendwie geklappt, da war jetzt vielleicht auch ein bisschen Glück dabei, aber was können wir daraus machen? Was sind die nächsten Steps? Überhaupt war ja in der Festivals war ein Riesenthema. Da war ein bisschen Grundhype auch am Markt zu erkennen. Die Leute hatten Bock auf Festival und ja, so haben wir halt auch überlegt, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir eine zweite Bühne, machen eine dritte Bühne in Jahr 3, buchen noch ein größeres Line-Up und so sind wir dann von Jahr zu Jahr irgendwie gewachsen. Wobei man dazu sagen muss, Echelon speziell war ja dafür bekannt, dass es ja eigentlich ein Tages-Open-Air war. Es war jetzt ja kein klassisches Festival auf mehrere Tage verteilt, sondern wir waren einfach dieses überdimensionierte Open-Air. Dafür standen wir und so haben wir das auch die ersten 10 Jahre durchgezogen. Also wir hatten für einen Tag wirklich einen großen Aufwand betrieben, würde ich sagen, mit vielen Bühnen dann vor allem 2018, 2019 war es dann schon so extrem, dass wir dann da die Entscheidung getroffen haben, da müssen wir jetzt andere Wege gehen, weil einfach der Aufwand für einen Tag ist zu groß.
Ich durfte ja über viele Jahre miterleben und wie das gewachsen ist, das ist wunderschön. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ihr zusammen mit deinen Partnern, die ja dann dadurch kamen, wie du es eben gerade schon erzählt hast, ihr habt euch ja, ich sag's das mal in meinen Worten, ein Imperium aufgebaut.
Ja, das ist schön. Also danke erstmal für dein Lob. Wie gesagt, das sind Dinge, die viel hat sich da ergeben aus einem gewissen inneren Antrieb, aus Spaß an der Sache. Und ja, natürlich auf dem Willen auch was aufzubauen. Und ja, ich denke, wir haben unsere Chancen da genutzt und sind da auch sehr stolz drauf, was wir uns da etabliert haben. Ich meine, viele Events basieren natürlich dann eben, also oft kommt dann das eine zum anderen. Man hat dann die ersten Kontakte in zu Booking-Agenturen seinerzeit. Dann überlegt man, okay, dann Echelon war ja immer Mitte August im Spätsommer. Irgendwann kam dann der Gedanke so, hey, jetzt lass doch auch mal ein Indoor-Festival machen. München, das Contact-Festival, ein bisschen das Pendant vielleicht auch zum Sommer, zum Echelon, da unsere Ideen im Winter umzusetzen. 2014 muss das gewesen sein, war dann das erste Contact. Und das hat sich auch bis heute als ja schon bekanntes Brand in München etabliert. Parallel war dann der nächste Gedanke so, Frühsommer. Was machen wir im Frühsommer? Wir wollen eigentlich auch mal irgendwie, also Tages-Open-Air ist geil, schön, das hat uns viel gegeben und war für uns auch ein Riesending. Aber so ein klassisches Camping-Festival, das wäre doch auch irgendwie, das wird doch zu uns passen. Da hätten wir Bock drauf und dann sind wir auf die Suche gegangen. Ich bin dann auf die Location in Memmingen gestoßen, war ja auch früher ein Militärflughafen. Hat wirklich Charme, die Location sind auch so Hangars und diverse, also eine Werkshalle und direkt an der Landebahn. Heute ist ja ein offizieller, regulärer Flugbetrieb und sehr charmantes Gelände. Und da haben wir dann einfach mal angefragt und ja, die hatten Bock und die haben gesagt, hey, geile Idee, lasst sprechen, die Kollegen vom Flughafen dort. Und da haben wir dann 2015 mal einen Versuch gestartet und der ist uns gelungen und dann hat sich auch Icarus von Jahr zu Jahr entwickelt und Icarus, würde ich sagen, ist heute auf jeden Fall unser Flagship.
Ich sag doch Imperium. Ich sag doch Imperium. Nein, aber das ist echt Wahnsinn, wie das alles gewachsen ist und ja, wie das alles gekommen ist, zustande gekommen ist. Sehr interessant. Aber jetzt kann man auch mit Fug und Recht behaupten, dass du verdammt viel erlebt hast. Welche Highlights aus deiner bisherigen Karriere oder der Laufbahn in all dem, was du da machst, wird dir jetzt so spontan einfallen? Was könntest du so sagen, was dich voll geflasht hat?
Boah, da gibt's wirklich so viele. Also ich auf Festivalbasis natürlich, wir hatten so interessante Künstler bei uns. Wir hatten hatten Tale of Us, wir hatten Sven Veit öfters bei uns, wir hatten Carl Cox einmal ein Jahr, sogar 2019 müsste es gewesen sein. Der hat zwei Shows bei uns gespielt, am Echelon und am Icarus. Er ist ja wirklich selten in Deutschland. Das sind halt auch irgendwo so Acts, ja, meine Heroes so aus der Zeit, der ich auch überhaupt mit dem ganzen Thema in Berührung gekommen bin. Hatten oft Richie Horton sensationelle Sets erlebt und ich selber als Künstler, also das ist ja so meine andere Passion, die ich auch irgendwie nie missen wollte, hatte halt auch Auftritte bis nach Australien, Australien-Tour zum Beispiel, ein Riesenerlebnis für mich, war ich super dankbar, sowas zu erleben oder erleben zu dürfen. Dort in Melbourne zum Beispiel gespielt und in Sydney und in Perth und also das sind Sachen, die möchte ich natürlich nicht missen und ja, man konnte sich dann natürlich auch global irgendwo ein gewisses Netzwerk aufbauen. Dann natürlich ein Riesenhighlight für mich, Talida, mit der ich auch vorgestern erst telefoniert habe, witzigerweise. Die Bookerin damals von Sven Veit, die hat seinerzeit bei Cocoon aufgehört und ich war gerade so an dem Punkt, so ich habe gemerkt, okay, meine Musik, meine eigene Musik, da geht was. Ich hatte Releases bei ganz guten Labels, also sehr guten Labels, würde ich sogar sagen, Get Physical und vielen anderen damals und habe gemerkt, okay, ich brauche jetzt irgendwie ein Booking-Agenten, so funktioniert das nicht. Da geht mehr und ich komme auch schneller voran. Und ich habe damals mitbekommen, dass Talida bei Cocoon aufhört und habe mir dann überlegt, okay, neue Agentur, Butch war bei ihr, aber hey, die hat ja sonst niemanden im Roster. Und dann habe ich mich einfach mal bei ihr beworben und habe gesagt, so hey, Talida, hier, gib mal hier einem Newcomer eine Chance. Hier sind meine Releases, hier ist meine Musik, hast du Bock? Und Talida hat mich dann eingeladen zu sich in ihrem Heimatort, ich glaube in Hanau, war das oder Nachbarort von ihr und hat mir da einen Gig organisiert und wollte mich einfach mal hören. Und ja, ich bin dann dahin, habe dort gespielt, war so 5 bis 10 Minuten an den Decks und dann hat Talida irgendwie so, ich sage jetzt mal vorsichtig, bereits schon in der Partylaune, wie man sie kennt, gesagt so, hey, okay, dich nehme ich, du bist dabei, ich will dich. Und dann ich so, oh yes. Und dann war ich halt irgendwie so bei Sven Veits Bookerin, so in meinem jugendlichen oder halbjugendlichen Euphoriestimmung. Da war dann irgendwie so der nächste Meilenstein erreicht und hatte halt dann eine Booking-Agentur.
Großer Meilenstein.
Ja, es war natürlich für mich ein Wahnsinnsding und hat natürlich auch dann irgendwie, war dann relativ schnell auch Events wie Nature One und tollen Club-Gigs, also bis Panorama-Bar und was weiß ich nicht alles. Also da war echt viel dabei. Cocoon Club in Frankfurt natürlich auch mehrfach gespielt. Also geile Erlebnisse.
Aber einhergehend war es doch dann auch so, dass du zu dem Zeitpunkt auch schon Top-Produktionen gehabt hast.
Ja, genau. Also ich hatte Solo-Produktionen und habe dann mit einem Freund von mir, Mason, ein Duo gegründet. Das nennt sich Pelé und Shaughnessy. Das war dann ein bisschen so ein fließender Übergang. Also meine eigene Musik als Pelé war ein bisschen sphärischer, war ein bisschen anders als die Musik, die ich da mit Mason gemacht habe. Und mit Mason ging es dann los, dass er da auch einen gewissen Hip-Hop-Einfluss mit reingebracht hat in die Musik. Und dann hatten wir unter anderem Better for My Brain, was ein Top-Hit auf Beatport gewesen ist und wirklich bis heute sämtliche DJs spielen. Also
Ich habe die
Solomon
rauf
macht.
und runter gespielt auf jeden
Ja, das freut mich. Also die Nummer hat uns wirklich krass nach vorne gebracht und das war dann irgendwie so die nächste Etappe. Also Pelé und Shaughnessy hat sich irgendwo einen gewissen Namen gemacht, vor allem unter DJs, unsere Musik und da hatten wir dann auch Releases bei Cocoon, bei auch wieder Get Physical, bei Loco Dice Label, Desolat, viele mehr. Also sind da schon eine Welle geritten und haben dann auch global einige tolle Gigs gespielt. Bis zu dem Punkt, irgendwann habe ich dann gemerkt, so, hey, okay, die Festivals, da geht was, die Dinger wachsen, ist auch verdammt viel Arbeit. Auch ein komplett anderes, konträres Business zum Künstler-Dasein, muss ich sagen. Also, das war immer auch für mich so ein Riesenthema. Also, mir hat einfach alles so Spaß gemacht, einerseits, aber ich sag mal, die Arbeit eines Veranstalters, das Daily Business, ist halt komplett konträr zu einem Künstler. Also ein Künstler im besten Fall lebt ja irgendwie von einem gewissen Flow, von der Kreativität, von einem klaren Kopf, von ja, einfach auch natürlich unfesten Zeiten, vielleicht auch mal von der Afterhour, die dann irgendwie eskaliert und man danach sich ins Studio setzt und dann sich's aber auch erlauben kann, irgendwie 2, 3 Tage zu recovern. Und als Veranstalter, gerade ab einer gewissen Größenordnung, ist es natürlich irgendwo auch einfach Business und da spielen andere Faktoren eine Rolle. Da bist du bestenfalls täglich auf der Matte. und rund um die Uhr erreichbar und guckst du natürlich, dass du irgendwie deine Tickets an den Mann kriegst. Und das sind zwei Welten. Und das hat damals noch nicht so bewusst in mir schon Stress ausgelöst. Das wurde mir zu viel. Und ich habe mich halt dann entschieden, so, okay, ich werde beides auf einem professionellen Niveau so nicht abbilden können. Und habe mich dann damals für die Veranstalterkarriere primär entschieden. Das war auch an einem Punkt, da waren die Festivals bei weitem noch nicht da, wo sie heute sind. Also es war auch eine richtige Entscheidung. Unsere Firma ist auch gewachsen. Also das heißt, es war noch mehr Arbeit, es war noch mehr zu tun, es waren noch mehr Herausforderungen. Das ganze Booking-Thema ist auch viel komplexer geworden. Und ja, insofern war damals für mich klar, okay, ich gehe den Weg mit den Festivals und wir haben unsere Festivalfirma nochmal deutlich professionalisiert. Gut, für meine Partner war es sowieso immer, da hat sich die Frage ja nie gestellt. Also, aber bei mir war das schon irgendwie so, es war ein Thema für mich. Weil vor allem, weil ich immer auch so eine große Liebe zur Musik hatte, auch selber Musik zu machen und aufzulegen, und war für mich keine leichte Entscheidung.
Das glaube ich, also für mich absolut verständlich, und ich fand es jetzt auch gut, dass du das erzählt hast. Aber es ist ja wirklich auch so. Sehr interessant.
Deswegen, ich natürlich oftmals vielleicht auch in meinem jetzt Veranstalter-Business bringt natürlich vielleicht auch die Erfahrung, die man als Künstler selber gesammelt hat, mag auch den einen oder anderen Benefit und Verständnis für gewisse Dinge auch mitgeben. Ich meine, es ist ja auch das Booking-Geschäft. Stefan und ich machen das Booking auch selbst. Das heißt, den kompletten Einkauf für unsere Festivals, und dann Künstler sind ja oft auch sehr, haben ja oft auch sehr eigene Themen. Heutzutage ist ja sowieso alles sehr, sehr, sehr durchprofessionalisiert mit, ich meine, jeder kleinste Künstler hat in der Regel bereits ein Management, und jeder möchte irgendwie im Timetable am besten dastehen und im Billing am besten dastehen. Und es ist sehr, sehr, sehr komplex geworden. Heutzutage ein Festival zu buchen ist kompletter Unterschied wie vor 10 Jahren. Und das mag aber sein, dass gewisse Dinge auch aus meiner Künstlerzeit da einen Vorteil bringen oder zumindest ein gewisses Verständnis mit sich bringen.
Ja. Jetzt waren wir ja auch bei Highlights, und ich würde jetzt gerne so ein bisschen umschwenken in so verrückte Geschichten, die du erlebt hast oder so ganz schräge Momente. Da hast du doch bestimmt auch das ein oder andere.
Schräge Momente. Also, erste schräge Story auf jeden Fall. Das allererste Echelon, wie angesprochen, da war es so, da hatten wir auf jeden Fall ein Booking mit Paul, mit André Galuzzi, zwei Kandidaten, die, da blieb kein Auge trocken.
Und, kann ich mir gar nicht vorstellen.
Unseren Timetable, so wie wir ihn geplant hatten, der konnte dann so nicht ganz eingehalten werden. Also André, kann ich mich erinnern, der kam irgendwie, ich meine, aus Ibiza, hat dann noch den Tag darauf in der Panorama-Bar gespielt und ist dann von der Panorama-Bar direkt zu uns geflogen. Der war dann schon auch,
on fire.
On fire, würde ich sagen. Und Paul hatte ebenfalls schon 2, 3 Termine eben vor sich und an dem Wochenende, und würde ich auch sagen, war on fire. Und irgendwie waren beide so nicht ganz direkt zu ihrer Set-Time da, wo sie sein hätten sollen. Und ja, dann ist das ganze Ding irgendwie, wurde es ein bisschen wild, und dann haben wir halt ein bisschen umdisponieren müssen, und dann bin ich selber dann noch eingesprungen und habe da irgendwie eine Zeit überbrücken müssen, bis dann André gestartet hat. Und also im Backstage ging es auf jeden Fall drunter und drüber. Das war so mein Entry als Veranstalter, dass man auch da einen klaren Kopf behalten sollte.
Sehr gut, eigentlich direkt ins kalte Wasser geworfen.
Und ja, du, aber es im Endeffekt, da gibt es viele Stories. Also wir haben gerade am Festival erlebt man so viel. Wir hatten am Icarus mal irgendwie einen Gast, der, ja, ich sag mal, durchgedreht ist. Der hat sich einen Bagger geklaut. Der hatte versucht, irgendwie bei uns im Backstage einen Shelter abzureißen. Also es ist auch so ein Fall, wo ich mir gedacht habe, okay, ich dachte, ich habe schon einiges erlebt, aber das habe ich tatsächlich noch nicht erlebt. Also ich glaube, ja.
Das kommt schon echt in die Top Ten jetzt irgendwie. Das ist mit dem Bagger.
Gibt's einiges.
Ah, Mann. Ja, das Jahr ist jetzt auch wenige Tage alt. Du bist jetzt mal im wohlverdienten Urlaub. Dennoch gehe ich davon aus, dass du schon ganz viel auf dem Tisch hast an Arbeit. Was steht dann demnächst an? Also ich habe ja jetzt auch mitbekommen, du bist jetzt auch wieder sehr fleißig im Studio. Was wird jetzt so demnächst, in den nächsten Wochen, Monaten passieren?
Ja, genau. Also ich bin jetzt seit einem halben Jahr, hat mich echt wieder das... Also ich war immer auch ein bisschen im Studio komplett im Background jetzt zu meiner Freizeit. Ich nenne es jetzt mal wirklich auf Hobbybasis. Ich habe aber jetzt mit Mason unser Projekt wieder reaktiviert. Das heißt, wir produzieren jetzt auch wieder gemeinsam.
Cool.
Und wollen ein paar ältere Sachen von uns jetzt re-releasen, da nochmal ein bisschen moderneren Schliff geben, und haben auch ein paar neue Tracks in der Pipeline, die wir veröffentlichen wollen. Aber ich sag schon auch, also das ist alles in einem angemesseneren Tempo als früher. Es ist einfach mein Hobby, meine Passion. Mir macht es sehr viel Spaß. Wir haben auch demnächst auch wieder erste Shows zusammen und es ist für mich einfach, es geht nicht ohne. Und das ist für mich auch so, jetzt für mich soll es auch ein Ausgleich sein zum normalen Veranstalter da sein, einfach aus Liebe zur Musik. Also das ist so in mir drin. Ich brauche das auch. Ich bin zum Beispiel auch ein riesen Laurent Garnier-Fan. Ich nehme mir eigentlich schon vor, einmal im Jahr irgendwo hinzufliegen, wo er spielt und einfach mit Freunden mal ja so richtig die Sau rauszulassen und so das einfach zu spüren. Das ist für mich, darum geht's. Also Musik über allem. Das geht in unserem Business auch leider heutzutage schnell mal verloren. Es ist alles sehr viel Business geworden. Aber ich finde es wichtig, immer auch mal wieder einen Schritt zurückzugehen und sich zu überlegen, hey, um was geht's eigentlich? Musik steht über allem. Einfach auch selbst Gast zu sein und zu spüren.
Aber von der Produktionsseite klingt das ja auch sehr unbefangen. Und ich finde, gerade wenn dann da nicht so der Stress drin ist, so ein Druck abliefern zu müssen, dann wird es meistens gut.
Ja, da ist was dran. Ja. Also natürlich, unter Druck produzieren ist schon nochmal eine andere Challenge. Klar, ich verstehe auch gerade Künstler, die gucken müssen, als ihr Hauptbusiness ist man natürlich auch gezwungen, einen gewissen Output zu liefern und das Respekt für alle, die auch unter Druck irgendwie liefern. Also das ist nicht leicht.
Das stimmt. Das war jetzt aber aus der musikalischen Sicht, also Produzent, DJ. Was kann man noch erwarten jetzt die nächsten Wochen, Monate? Ja gut, Sommer steht ja dann auch bevor. Wie sieht's mit den Festivals aus? Kannst du da, gibt's da irgendwas, kann ich dir was entlocken? Irgendwas.
Ja, also wir haben 10-jähriges Icarus dieses Jahr, ist ein Riesenthema für uns. Ja. Also 10 Jahre. Haben 10 Jahre mittlerweile auch schon, ja, hatten auch 10-jähriges Contact dieses Jahr, also jetzt im Dezember gewesen. Also unsere Programme sind eigentlich soweit durch, bis auf ein paar Kleinigkeiten, sind super happy mit unserem Lineup für nächstes Jahr. Wir machen auch dieses Jahr zum ersten Mal in München die Outworld mit Klangkünstler am 6. September. Ich hoffe, ich darf das schon sagen, das müsste ich nochmal klären.
Jetzt ist es drin.
Jetzt. Und ja, also wir haben viel vor und wir wollen natürlich vor allem Icarus soll dieses Jahr auf jeden Fall für uns alle ja ein großes Highlight werden. Da haben wir uns viel vorgenommen und unser Sommerkalender ist voll. Also es geht bei uns los. Ja, es geht bei uns los mit Isle of Summer, dann kommt Icarus, dann kommt Wet in Stuttgart, also Sindelfing bei Stuttgart, Echelon, Tanzen im Grünen in Nürnberg. Wir haben noch ein paar Events, die jetzt ein bisschen unterm Radar sind, also auch Hardstyle-Veranstaltungen machen wir mittlerweile. Also der Sommer ist eng getaktet und ja, da ist natürlich auch wichtig, seine Energie zu sammeln, damit man das Ganze auch gut durchhält.
Ich wollte gerade sagen, also langweilig wird dir euch natürlich nicht. Und ich drücke euch dafür und vor allen Dingen auch für so ein Jubiläum, das ist ja wirklich was Tolles, 10 Jahre. Ich drücke euch ganz fest die Daumen. Ganz viel Erfolg.
Vielen Dank.
Patrick, eine abschließende Frage habe ich aber noch an dich. Die muss jeder beantworten, da muss jeder durch. Was bedeutet dir die Nacht? Was macht die Nacht mit dir?
Ich habe für mich selber festgestellt, dass gerade in der Nacht ist einfach mehr Raum für Kreativität. Auch mal, es ist ein anderer Flow da. Man hat einfach eine gewisse Ruhe und es gibt auch mehr Raum wirklich für die darkere Seite des Lebens. Also der blühende Exzess fühlt sich in der Nacht irgendwie stimmiger an. Also in der Nacht ist einfach Raum da für out of the box, für einfach noch mehr Toleranz oft auch und einfach, ja, den Exzess irgendwie leben, den man in sich trägt. Und jetzt mittlerweile natürlich ist bei mir mit Kind eher Babygeschrei in der Nacht angesagt, aber ich...
Das geht auch vorbei.
Das geht auch, hoffentlich. Ja, hat sich natürlich bei mir auch verlagert und auch in unserer Branche. Viele unserer Veranstaltungen finden ja tagsüber statt. Aber die ganze Kultur, würde ich schon sagen, basiert schon primär auf der Nacht. Also das ist da, wo wir herkommen. Die ganze Clubkultur hat einfach irgendwo, glaube ich, da seinen Ursprung und seine Essenz. Und das macht alles irgendwo sehr besonders.
Das hast du sehr schön beantwortet.
Dankeschön.
Ich habe zu danken. Ich habe auch zu danken für dieses tolle, sehr sympathische Gespräch. Also vielen Dank da nochmal für die Zeit.
Vielen Dank auch. Du störst nie und ich freue mich sehr, dass ich dabei sein durfte.
Schön, vielen Dank.
We are the night mit Felix Kröcher.
Ein Podcast von Sunshine Life. Gemixt mit Schwepps. Let's Schwepps, das Original.